NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jürgen Deppe. Vor 10 Jahren, im Dezember 2015, einigten sich die Weltklimakonferenzteilnehmer auf das Pariser Abkommen und damit auf das inzwischen ja wirklich seltsam bekannte 1,5-Grad-Ziel. In diesen Tagen treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus aller Welt in Brasilien einmal mehr zu einer Weltklimakonferenz. Es ist mittlerweile die 30. Zu befürchten ist, dass auch deren Ergebnis wieder nicht viel weitergeht als in den 29 Versionen und Varianten davor. Außer Spesen nichts gewesen, dabei täte es doch so Not, dass sich etwas täte. In der Literatur, zumindest in der englischsprachigen, scheint sich etwas zu tun. Seit Jahren entwickelt sich dort ein neues Genre, das den Klimawandel und seine katastrophalen Folgen zum Thema hat, die Climate Fiction, also die Klimafiktion. Ganz allmählich scheint der Trend auch im deutschsprachigen Raum anzukommen. Und deshalb hat einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Climate Fiction Writer, der Spiegel-Bestseller-Autor Uwe Laub, vor ein paar Wochen den Climate Fiction Writers Europe e.V. gegründet. Ich bin in München mit ihm verbunden. Hallo, Herr Laub.
Hallo, Herr Deppe.
Herr Laub, in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich natürlich einiges gelesen und bin immer wieder darüber gestolpert, das Genre Climate Fiction boomt. Schreibt das einer vom anderen ab? Wird das einfach so wiederholt? Oder teilen Sie den Eindruck, dass das Genre Climate Fiction in der Tat boomt?
Eine sehr gute Frage. Und Sie würden wahrscheinlich je nachdem, mit wem Sie darüber reden, unterschiedliche Antworten bekommen. Wir Autoren selber, wir sehen das gar nicht so, dass dieses Thema boomt. Denn wir hätten natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit gerne für unsere Bücher und unsere Geschichten. Andererseits ist es so, dass sehr große, bekannte Autoren, zum Beispiel Kim Stanley Robinson oder auch T.C. Boyle, die in diesem Genre schreiben, natürlich weltweite Erfolge feiern. Und Climate Fiction, ein Genre, ist, das tatsächlich in Deutschland noch etwas unterrepräsentiert ist. Aber genau das wollen wir ja auch unter anderem mit unserem Verein ändern.
Was ist denn Climate Fiction überhaupt? Also das kommt ja erstmal mit diesem Anglizismus daher. Ich habe es gerade gesagt, Klimafiktion klingt ja auch ein bisschen sperrig. Was ist denn das?
Im Grunde bezeichnet Climate Fiction also alle literarischen Werke, die sich in irgendeiner Form mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Umwelt oder auch auf unser individuelles Leben thematisieren. Es sind, und das sagt der Name ja schon, es sind fiktionale Geschichten. Also wir unterscheiden uns oder grenzen uns hier vom Sachbuch ab, denn wir wollen nicht nur nackte Zahlen, Daten, Fakten liefern, sondern wir wollen Geschichten emotional greifbar machen, also Themen aufgreifen, die wir als wichtig empfinden. Das sind eben im weitesten Sinne der Klimawandel, aber auch unsere Umwelt, unsere Natur, Nachhaltigkeit, Artenschutz oder Artensterben, je nachdem, wie man sieht, die wir alle diese Themen in emotional packende Geschichten packen und somit versuchen, diese Themen auch besser greifbar zu machen.
Kommt mir gerade so in den Kopf, es gibt ein Genre, das gerade auch relativ beliebt ist, das Nature Writing. Gibt es da eine Grenze dazwischen, dass Sie sagen, ja, Nature klingt ja erstmal sehr positiv und sobald es negativ wird, dann sind wir am Start?
Climate Fiction ist nicht immer nur negativ. Also ich würde Climate Fiction durchaus auch als positiv bezeichnen. Wir bewegen uns hier in einem sehr, sehr weiten Feld. Und wenn man jetzt schon über Genres spricht, dann muss man ja erstmal schauen, viele Leute behaupten ja, Climate Fiction wäre überhaupt gar kein echtes Genre, es ist vielmehr ein Subgenre. Und wenn Sie auch die Autoren und Autorinnen, die in unserem Verein sich versammeln, die ja in einem Climate Fiction Verein sich versammeln, die sagen in erster Linie, so auch ich bin Thriller-Autor, ich schreibe in erster Linie spannende Geschichten. Aber die Themen, die diesen Geschichten zugrunde liegen, die finden sich halt aus diesem Themenkomplex. Klimawandel, Umwelt.
Wenn Sie sagen Subgenre, meint das also ein Untergenre vom Thriller?
Ganz genau.
Dann gibt es ja noch dieses, ich sag mal, Verwandte, das wird auch oft sprachspielerisch so ein bisschen gebraucht. Also es gibt die Climate Fiction und es gibt die Science Fiction. Das eine ist die Sci-Fi, also die Science Fiction, und die Cli-Fi, die sich jetzt daneben irgendwie ansiedelt. Wie ist das denn miteinander verwandt?
Dieser Begriff Climate Fiction oder Cli-Fi, die Abkürzung, die wurde, ich glaube, das das ist noch gar nicht so alt, das ist vor 10, 15 Jahren von einem amerikanischen Journalisten wurde die irgendwie in die Welt gesetzt und hat sich so verbreitet, weil es sich thematisch natürlich schon angleicht. Die meisten Geschichten aus unserem Genre spielen nun mal in der Zukunft, in einer näheren oder auch mal entfernteren Zukunft. Und daher bietet sich dieser Begriff natürlich an, wobei es mir ganz wichtig ist zu betonen, dass also Climate Fiction nicht nur Dystopie oder Utopie sein kann, sondern auch Gegenwartsliteratur durchaus. Und wir finden in unserem Verein auch sehr viele Autoren, Autorinnen, zum Beispiel von Kinder- und Jugendliteratur.
Können Sie mal ein paar Namen nennen? Ich habe dann mal so zwischendurch überlegt, wer würde mir denn da einfallen? Jetzt beispielsweise auch im deutschsprachigen Bereich. Da bin ich dann zuletzt auf Dirk Grossmann gekommen. Das finde ich jetzt nicht gerade das positivste Beispiel. Der erregt zwar viel Aufmerksamkeit und allein dadurch, dass er zur besten Sendezeit Fernsehclips schalten kann für seine Climate Fiction, aber die ist wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Haben Sie bessere?
Also wir haben zum Beispiel mit Wolf Harlander, der auch hier, wie ich, aus München kommt, wohl einen der bekanntesten deutschen Autoren, die sich im Climate-Fiction-Bereich tummeln. Wir haben Tibor Rode, auch Spiegel-Bestseller-Autor, der momentan mit Animal und Lupus die Bestsellerlisten stürmt. Das sind so unsere zwei bekanntesten Beispiele, die ich jetzt so nennen kann. Darüber hinaus haben wir noch mit Ute Bareis, Helen Paris oder Markus Matzig, der die Ohne-Strom-Reihe geschrieben hat, weitere Namen, die man durchaus kennt.
Frank Schätzing, würde der in das Genre Climate Fiction fallen?
Der würde hervorragend reinpassen und wir haben ihn auch schon kontaktiert, leider noch keine Antwort bekommen.
Ich frage mal weiter ab, so berühmte Namen, die vielleicht auch bei jedem von uns irgendwas auslösen. Marc Elsberg?
Gilt dasselbe wie für den Frank Schätzing. Wenn das hört, herzlich willkommen, bitte melde dich.
Also nur um einmal abzuchecken, um was geht es hier eigentlich? Taugen solche Stoffe, das ist ja auch Frank Schätzing immer wieder gefragt worden, als er mit dem Schwarm so einen Riesenerfolg hatte. Taugen solche Stoffe eigentlich als Unterhaltungsstoffe? Ist das nicht auch ethisch ein bisschen fraglich zu sagen, na komm, ihr macht damit eure Auflage, aber eigentlich ist das doch viel zu ernst?
Im Gegenteil, ich finde, es ist genau der richtige Weg, über Unterhaltung an diese Themen heranzugehen. Denn nur so erreichen wir auch den Großteil der Menschen und Leserinnen und Leser natürlich im Speziellen, die sich vielleicht nie Sachbücher über diese Themen kaufen würden. Ich schließe mich da nicht aus. Sachbücher sind mir oft zu trocken, überfrachtet mit Grafiken, mit Tabellen, Zahlen, Daten, Fakten. Und da tue ich mich selber oft schwer, da fühle ich mich oft erschlagen. Wenn ich aber hingegen diese Themen so häppchenweise, peu à peu, im Rahmen einer spannenden Geschichte serviert bekomme, dann bleibt da auch was hängen und dann macht man sich eben auch so seine Gedanken. Und ich denke, nur über gute Unterhaltung werden wir auch den Großteil der Leserschaft erreichen können.
Wie nehmen Sie denn diese Portionierung vor, die Sie gerade beschrieben haben, also peu à peu? Wie geht das dann? In welchen Dosierungen? Oder? Denn Sie sind ja nicht ganz unwissenschaftlich. Sie saugen sich das ja nicht aus den Fingern.
Das ist schon richtig. Ich recherchiere sehr viel für meine Bücher, versuche aber es dann in meinen Büchern möglichst einfach zu halten und auch nicht mit dem berühmten erhobenen Zeigefinger zu kommen. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Man muss diese Informationen tatsächlich nebenbei einfließen lassen. Die müssen Teil der Handlung sein.
Und wie sieht das dann aus? Also da wird es jetzt plötzlich wärmer, dann würde ich sagen, das ist Wetter und noch nicht Klima.
Also um Ihnen vielleicht ein Beispiel zu geben, in meinem Buch Sturm, da geht es eben um Wettermanipulationen oder besser gesagt um Eingriffe in den natürlichen Wetterablauf, was da eben an positiven Effekten erwünscht ist und auch erhofft ist, was sich aber hinterher als negativen Effekt herausstellen könnte. Und das, naja, natürlich finden sich immer wieder auch ein paar Fakten und auch ein paar Reminiszenzen an andere, an Studien zum Beispiel, aber das bekommen Sie während des Lesens nicht mit. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll.
Aber was hat es dann möglicherweise für eine Wirkung? Denn wenn ich das Ganze, ich sag mal, auf diese fiktive oder auf die fiktionale Ebene abschieben kann, dann betrifft mich das ja auch nicht besonders, oder? Dann kann ich sagen, ja, das hat sich da der Laub alles ausgedacht, soll er mal machen.
Ich kann jetzt auch wieder nur über mich persönlich reden. In jedem meiner Bücher findet sich ein Nachwort, in dem ich ganz genau erkläre, was denn in dem Buch jetzt nun fiktional ist und was auf wahren Begebenheiten beruht. Und ich kann Ihnen verraten, das meiste, das überrascht dann die Leserinnen und Leser auch immer, beruht tatsächlich auf tatsächlichen Erlebnissen. Und mein sehr geschätzter Kollege Thibaut Rode hat mal gesagt, das Unglaublichste an seinen Büchern ist tatsächlich, dass das meiste wahr ist.
Was können Sie dann damit auslösen? Also Sie sagen natürlich, benutzen Sie die Unterhaltung, um möglichst viele Menschen zu erreichen, die möglicherweise keine Sachbücher in die Hand nehmen. Aber was erreichen Sie dann bei denen? Denn ich setze mal voraus, das sind diejenigen, die sind eigentlich ohnehin schon überzeugt und auf ihrer Seite. Und die muss man nicht mehr davon überzeugen, dass der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist und uns alle bedroht.
Eine gute Frage, die ich natürlich so nicht beantworten kann. Ich weiß ja meistens nicht, wer liest denn tatsächlich meine Bücher. Außer ich bekomme mal über Social Media oder per E-Mail Leserfeedback, was ich durchaus bekomme. Und wenn dann E-Mails zum Beispiel bei mir eintrudeln und sagen, Mensch, ich habe Ihr Buch Blaues Gold gelesen und mir war gar nicht bewusst, dass wir so ein Problem mit unserer Süßwasserversorgung haben oder wie schnell das Ganze kippen könnte. Ich habe da mal gegoogelt und das stimmt ja tatsächlich. Dann ist es das, dann bin ich happy. Das ist das, was ich erreichen kann und möchte. Was dann hinterher tatsächlich, ob dann Menschen das Buch gelesen haben und sich irgendwie bei den Grünen oder irgendwo in der Partei anmelden, das weiß ich nicht.
Ist womöglich Ihr Stoff auch endlich? Denn wir sagen mal, okay, es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt Dürre, ja, da können wir uns vorstellen, da geht es um Temperaturanstieg. Es gibt das blaue Gold, das Sie gerade schon gesprochen haben, da geht es um bevorstehende Wasserknappheit. Es gibt den Sturm, die Starkwetter- oder Starkregenerscheinungen haben wir gerade in den letzten Tagen und Wochen erst wieder erlebt. Ist man irgendwann noch am Ende mit seinem Klimalatein, dass man sagen muss, jetzt haben wir eigentlich alle Extremwettererscheinungen durch?
Climate Fiction begrenzt sich ja nicht auf Wetter oder Naturereignisse. Climate Fiction-Geschichten können ja vielmehr auch im persönlichen Rahmen stattfinden. Es geht um das Setting, das in einer veränderten Umwelt vielleicht stattfindet, wo der Klimawandel an sich vielleicht längst geschehen ist und gar keine Rolle mehr spielt. Man hat sich damit arrangiert, aber die Frage ist, wie hat man sich arrangiert? Wie verändert sich das Leben? Wie verändern sich die persönlichen Verhaltensweisen? Das können auch ganz spannende Themen sein. Man muss nicht immer auf die ganz großen Themengebiete gehen.
Haben Sie den Eindruck, dass sich etwas ändert?
In welcher Hinsicht genau?
Sie haben gerade gesagt, dass Sie hoffen, dass sich etwas ändert. Ich habe eher umgekehrt den Eindruck, dass sich in den vergangenen Jahren das Ganze zurückentwickelt. Also wir hatten vor, wie lange ist es her? 2, 3, 4, 5 Jahren, Hunderte, Tausende, Abertausende von Schülerinnen und Schülern Fridays for Future auf den Straßen und da haben sich dann andere Menschen angeschlossen. Wir hatten dann sehr radikale, vor allem auch jüngere Menschen, die als letzte Generation sich auf Straßen festgeklebt haben. All das ist im Grunde Schnee von gestern.
Ich erlebe auch selber, dass sich was verändert und meiner Meinung nach nicht zum Positiven. Wir hatten vor einigen Jahren mit dem Green Deal der EU, das ging in eine sehr gute Richtung und auch die Klimakonferenzen haben immer bessere Ergebnisse erbracht. Nur, Sie haben es, glaube ich, in Ihrer Anmoderation schon erwähnt, es wurde dann halt eben nichts umgesetzt. Und soweit ich weiß, ist der diesjährige Klimagipfel in Brasilien, der dient ja hauptsächlich dazu, dass man sich endlich mal einigt, was man überhaupt von den vielen Beschlüssen, die man schon gefasst hat, überhaupt mal umsetzen möchte. Also da ist tatsächlich viel im Argen und man hat auch das Gefühl, dass insgesamt die Gesellschaft und nicht nur in Deutschland, im Grunde auf der ganzen Welt so ein bisschen wieder, ja, ich will nicht sagen, in die falsche Richtung gerückt ist, aber man gibt den Problemen, die ganz offensichtlich vor uns liegen, einfach nicht mehr den Raum, den sie eigentlich brauchen.
NDR Kultur, Sie hören das Gespräch heute mit dem Bestsellerautor Uwe Laub, der kürzlich den Climate Fiction Writers Europe e.V. gegründet hat. Herr Laub, Sie haben es gerade schon gesagt, es droht so etwas wie eine Rückwärtsentwicklung. Können Sie mit Ihren Climate Fiction Writers trotzdem dagegen irgendwie anschreiben oder ja, kämpfen Sie dagegen Windmühlen?
wir tun, was wir können. Das ist unser Ziel. Deswegen haben wir uns in diesem Verein zusammengefunden. Wir wollen dieses Genre, das, ich hatte es erwähnt, in Deutschland wirklich leider noch unterrepräsentiert ist, voranbringen. Und wir tun das eben mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Autoren und Autorinnen sind selten Rockstars. Wir erreichen selten ein Millionenpublikum. Außer man heißt vielleicht Frank Schätzing oder Mark Ellsberg. Nein, wir versuchen mit unseren Möglichkeiten, die uns gegeben sind, etwas zu bewegen. Wir vernetzen uns, wir wollen gesehen werden, wir wollen, dass unsere Bücher gesehen werden und damit etwas Positives bewirken, nämlich beim ein oder anderen vielleicht ein Umdenken.
Ich habe manchmal den Verdacht, dass es möglicherweise auch ein bisschen andersrum ist. Also da ist ein Thema, das ist gerade sehr schlagzeilenträchtig. Das steht fast jeden Tag in der Zeitung, ist fast jeden Tag auf allen möglichen Bildschirmen zu sehen. Es geht um das Klima. So, und da kommen jetzt Autorinnen und Autoren auf der Suche nach Themen, die irgendwie, wie sagt man so neudeutsch, trenden, die also wirklich auf Interesse stoßen, die Aufmerksamkeit erregen, möglicherweise auch in den Verlagen. Kapern da bestimmte Autorinnen und Autoren im Grunde ein Thema?
Also wenn es uns nur darum gehen würde, uns an einen Trend zu heften, dann würde keiner von uns Climate-Fiction-Themen behandeln, beziehungsweise Climate-Fiction schreiben. Dann würden wir eher auf Fantasy oder Romantasy oder Dark Fantasy, wie diese Genres alle heißen, die in den letzten Jahren so populär geworden sind, da würden wir uns darauf stürzen. Denn das sind die Themen, die momentan auch von den Verlagen gehypt werden. Mit dem Thema Climate-Fiction reißen sie momentan bei Verlagen keine Türen ein. Also die sind da sehr zurückhaltend, weil auch die Verlage, wie Sie es vorhin schon angedeutet haben, sehen, aha, in der Gesellschaft ist momentan so ein bisschen eine Rückwärtsentwicklung möglicherweise bei diesem Thema. Wir gehen lieber auf Nummer sicher und machen das 380. Romantasy-Buch.
Müssten Sie da möglicherweise an Ihren Stellschrauben drehen? Sie sagen, ich schreibe Thriller, da geht es dann noch um Klima. Ich habe jetzt selber keine Idee, ich bin kein Kreativberater, um Ihnen zu sagen, machen Sie es doch so oder so. Aber dass Sie dann denken, naja, wenn mir das Thema Klima gerade so wichtig ist, dann muss ich vielleicht es anders über die Rampe bringen. Gehen Überlegungen auch in die Richtung?
Als Autor kann ich nur über das schreiben, was mich selbst packt, was mich inspiriert, was mich bewegt. Ich bin ein Autor, der Bücher schreibt, die er schreiben möchte. Und ob die jetzt sich in dem Moment gut verkaufen oder nicht, das ist für mich tatsächlich zweitrangig. Ich habe es erwähnt, ich stecke relativ viel Arbeit in die Recherche für meine Bücher. Ich arbeite eine spannende Storyline aus, das dauert Zeit, auch im Schreiben. Ich bin ja nicht nur hauptberuflich Autor, ich habe noch eine andere Arbeit nebenher. Ich kann mich nicht eineinhalb Jahre mit einem Buch beschäftigen, das mich selber nicht packt und interessiert. Von daher schreibe ich eben das, was ich kann und möchte.
Sie sagen es, Sie haben auch noch einen anderen Beruf. Ich habe mal geschaut. Sie kommen ursprünglich, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber im Grunde aus dem Börsengeschäft. Verstehe ich das richtig? Und haben Sie dann, nach meiner Empfindung, quasi die Seite gewechselt, oder?
Ja, das war in einem ganz anderen Leben. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich das Angebot bekommen, für eine Bank an der Stuttgarter Börse ein bisschen zu arbeiten, erst im Backoffice, später im Handel. War eine unglaublich spannende Zeit, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber nach einigen Jahren merkt man, das ist dann doch nichts für immer, zumindest für mich nicht. Und ich habe dann erstmal umgesattelt zum Pharmareferenten, war dann als Pharmareferent im Außendienst unterwegs für diverse Pharmafirmen und bin jetzt sozusagen als Autor am Markt tätig. Also es ist eine große Bandbreite, die ich da schon abgearbeitet habe, ja.
Sie sagen Bandbreite oder, ich habe es vorhin gesagt, so eine Art Seitenwechsel. Also zumindest ich für mich im Hinterkopf so, also der Börsenbroker will doch bestimmt was ganz anderes als ein Klimaschützer, oder?
Das ist richtig. Und das ist eine Diskrepanz, die mich tatsächlich schon, ich möchte mal sagen, mein halbes Leben begleitet. Ich war immer relativ erfolgreich in dem, was ich getan habe. Aber erst das Schreiben ist das, was ich wirklich liebe, um es mal so zu sagen. Die Börsenzeit war unglaublich spannend. Ich war ein junger Kerl, das war alles gut. Aber von der Tätigkeit an sich ist eigentlich das Schreiben das, was ich schon immer machen möchte, wollte. Und glücklicherweise jetzt auch finanziell in der Lage bin, mir diese Zeit zu nehmen.
Kommen wir also auch wieder zum Schreiben zurück. Sie sind ja auch nicht der Erste, der diesen Anlauf unternimmt. Es hat vor einigen Jahren in Berlin schon einmal ein regelrechtes Netzwerk von Climate Artists gegeben. Es gab da auch zum ersten Mal ein Climate Fiction Festival. Das ist dann relativ bald wieder eingegangen. Wie wollen Sie jetzt sichergehen, dass Ihre Initiative, die Sie ja gerade gestaltet haben, also dem Climate Fiction Writers Europe e.V., dass dem nicht das gleiche Schicksal widerfährt und Sie in 2-3 Jahren sagen müssen, okay, die Temperaturen sind gestiegen, unsere Mitgliederzahlen sind gesunken, wir machen den Laden wieder dicht.
Wir können nur versuchen, über Vereinsarbeit, über Einbindung der Mitglieder, diesen Verein nicht nur am Leben zu halten, sondern auch wachsen zu lassen. Wir sind jetzt schon wenige Monate nach Gründung, sind wir schon bei 60 Mitgliedern. Und an der Stelle nochmal auch gesagt, wir sind ja nicht nur eine Vereinigung, die sich jetzt im Internet irgendwie zusammengefunden hat, wo man sich mal vernetzt oder so. Wir sind ja tatsächlich ein eingetragener und gemeinnützig eingetragener Verein sogar. Wir wollen so etwas wie ein Vereinsleben auch führen, obwohl das natürlich in der Form nicht möglich ist, denn wir sind tatsächlich über ganz Europa verteilt. Wir haben mittlerweile Mitglieder aus Portugal, Spanien, aus England, aus Slowenien, Dänemark, Österreich. Da kann man sich nicht einfach im Vereinsheim treffen, das ist schon klar. Wir haben in ein geschütztes Forum, einen geschützten Bereich, wo wir uns austauschen, vernetzen. Und wir wollen natürlich auch jetzt vermehrt an die Öffentlichkeit treten. Zum Beispiel waren wir an der Frankfurter Buchmesse mit einem Stand vertreten, mit einer Podiumsdiskussion, schöne Resonanz bekommen. Und wir sind gerade dabei, einen Schreibwettbewerb auf die Beine zu stellen mit Kurzgeschichten im Bereich Climate Fiction selbstverständlich, bei der wir auch einen Preis ausloben wollen. Und es ist angedacht, aus den besten Einsendungen eine Anthologie zu machen.
Was ist denn, ich sag mal, das praktische Ziel? Also zu sagen, wir wollen eine Anthologie machen, wir wollen uns vernetzen etc. Und was wollen Sie als Verein, den Klimawandel irgendwie beeinflussen? Kann Literatur sowas überhaupt oder überschätzt sich der Literatur, wie es das ja im Laufe der vielen Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer schon getan hat, dass Literatur behauptet, wir verändern jetzt die Welt und am Ende, tja, lag dann doch der zahnlose Tiger irgendwie als Bettvorleger da?
Nun ja, wir wissen es nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Ich weiß nicht, was meine Bücher oder was die Bücher meiner Kollegen und Kolleginnen bewirken können. Oft genug ist es so, dass vielleicht jemand in einer entscheidenden Position bei einem Unternehmen oder wo auch immer ein Buch in die Hand bekommt und auf Thematiken und Problematiken aufmerksam wird, an die er vielleicht noch gar nicht gedacht hat und dann auf kleiner Ebene in seinem Unternehmen vielleicht etwas verändert und Produktionsablauf verändert oder sagt, da muss man ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit schauen oder ein bisschen vielleicht doch weniger Energie einsetzen für die Produktion, was auch immer, dass wir jetzt mit unseren Werken nicht die Welt im Großen sofort verändern, ist uns vollkommen klar, aber wir tun, was wir können auf kleiner Ebene und wer weiß, welche Wellen es ja noch schlägt.
Wie schauen Sie als Climate Fiction Writers auf die kommenden Tage, also die Weltklimakonferenz in Brasilien? Sehen Sie da im Grunde, dass es weitergeht wie bisher und im Grunde nur weiterer Stoff auch für Sie aufkommt, also der Klimawandel im Grunde unverändert weitergeht?
Um offen zu sein, ja. Also ich habe wenig Hoffnungen mehr in diese Klimakonferenzen. Es wird viel geredet, es wird viele Absichtserklärungen, die eben dann nicht umgesetzt werden. Eine positive Nachricht, die wir vielleicht in diesen Tagen da mitbekommen haben, ist, dass die Abholzung im Amazonasgebiet, gerade in Brasilien, ist auf den niedrigsten Stand seit über 10 Jahren gesunken. Das ist mal positiv, das finde ich sehr schön. Aber ob da jetzt konkrete Beschlüsse gefasst werden oder nicht, das wage ich mal zu bezweifeln.
Und da muss man negativ ja direkt dagegen halten, dass die Vereinten Nationen selbst gesagt haben, wenn es schlecht läuft, sind wir vom 1,5-Grad-Ziel weiter entfernt denn je, dann sind wir bei 2,5, im schlimmsten Fall sogar bei 2,8, dann ist überhaupt nicht auszumalen, wie groß die Katastrophe werden wird. Sie als Verein, werden Sie in irgendeiner Form auf die COP30 reagieren?
Nein, wir werden uns höchstwahrscheinlich nicht positionieren, denn wir wollen uns nach Möglichkeit aus der Politik, aus direkter aktiver Politik raushalten. Wir sind kein politischer Verein. Wir vertreten natürlich gewisse Werte und Ziele, aber wir sind kein politischer Verein.
Wenn es umgekehrt jemanden gäbe aus der Politik oder aus einem der Interessensverbände und käme auf Sie zu und würde sagen, Mensch, ne, ihr seid mein prima Greenwashing, wie man heutzutage so schön sagt, wie verhalten Sie sich da?
Diesen Fall hatten wir noch nicht, deswegen kann ich es nicht sagen.
Man könnte sich ja vorstellen, da kommt jetzt so ein Sponsor und sagt, Mensch, ne, ihr seid jetzt mal der XY-Verein und ihr macht im Auftrag von XY jetzt eine Anthologie und Sie wissen aber sehr wohl, oh, da diene ich aber eigentlich als Greenwashing.
Das müsste man von Fall zu Fall beurteilen. Das kann ich so pauschal jetzt nicht beantworten. Wir hatten gerade auf der Frankfurter Buchmesse ein sehr schönes Gespräch im Anschluss an unsere Podiumsdiskussion mit einer Vertreterin der Grünen aus Düsseldorf. Da ergibt sich vielleicht eine kleine Kooperation. Aber was von Unternehmensseite kommt, das müsste man von Fall zu Fall beurteilen. Grundsätzlich sind wir natürlich offen auch für Fördermitgliedschaften. Wir sind auf Mitgliedsbeiträge und Förderbeiträge angewiesen natürlich, denn so ein Verein verursacht ja auch Kosten. Aber es wäre dann immer im Einzelfall zu prüfen, ob diese Kooperation Sinn macht oder nicht.
Uwe Laub war das, selbst Bestseller-Autor mit Klimathrillern wie Sturm, Dürre oder Blaues Gold, allesamt erschienen bei Heine. Jetzt gerade hat er Climate Fiction Writers Europe e.V. gegründet. Herr Laub, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
MDR Kultur.